Herzlich willkommen allen Hörerinnen und Hörern von Radio Horeb und Radio Maria. Mein Name ist Regina Frei und ich freue mich, dass Sie zur Spiritualität bei Radio Horeb eingeschaltet haben. Im Engelmonat September beschäftigen wir uns bei Radio Horeb in verschiedenen Sendungen mit den Engeln. Heute spricht unser Referent Regens Dr. Markus Hofmann vom Priesterseminar Köln über die heiligen Engel als mächtige Freunde und Helfer. Im Jahr 2000 führte das Institut für Demoskopie in Allensbach eine Umfrage durch. Gefragt wurden etwa 2000 Deutsche ab 16 Jahren, ob sie an die Existenz von Engeln glauben. Das Ergebnis? 16% aller Männer und 40% aller Frauen glauben an die Existenz von Engeln. Und zwar unabhängig davon, ob sie einer religiösen Gemeinschaft oder Kirche angehören oder nicht. Und dieser Trend ist seitdem steigend. Süße kleine Putten sieht man auf den Wohnzimmerregalen. Friedhofsstatuen und Schlüsselanhänger werden verkauft. Doch auch wenn diese Form der Engel zurzeit groß in Mode ist, bedeuten die Engel im Leben der Kirche mehr als nur eine schöne Beigabe. Engel sind Begleiter der Menschen, Boten Gottes und, wo nötig, auch mächtige Verteidiger und Beschützer. Papst Benedikt XVI. Sagte in einer Predigt im Jahr 2007 Folgendes: Die Engel sprechen zum Menschen von dem, was sein wahres Sein ausmacht, von dem, was in seinem Leben so oft zugedeckt und begraben ist. Sie rufen ihn auf, wieder zu sich zu kommen, indem sie ihn von Gott her berühren. Soweit Papst Benedikt XVI. Über die Engel. Eine Unterscheidung zwischen Modeengel und Engel Gottes tut Not. Woher die Tradition der Engel kommt, warum wir an ihre Existenz glauben und wie sie den Menschen beistehen, das erklärt uns in der kommenden Stunde bei Radio Horeb Regens Dr. Markus Hofmann aus Köln. Grüß Gott, Herr Regens.
Grüß Gott, Frau Frei. Grüß Gott, liebe Hörerinnen und Hörer.
Herr Regens, ich darf Sie unseren Hörern kurz vorstellen. Sie sind 1968 in Köln geboren und haben nach dem Abitur dann begonnen, Theologie zu studieren in Bonn und Rom, und zwar als Priesterkandidat des Erzbistums Köln. Im Juni 1995 sind Sie zum Priester geweiht worden und haben dann eine Kaplanstelle angetreten und danach mit der Promotion begonnen. Und seit September 2009 sind Sie nun Regens des Erzbischöflichen Priesterseminars zu Köln. Ja, und heute sind Sie bei Radio Horeb unser Spezialist über das Thema Engel, und ich möchte Sie gleich bitten, mit Ihrem Vortrag zu beginnen.
Liebe Hörerinnen und Hörer, das Thema, dem wir uns jetzt im folgenden Vortrag zuwenden, lautet, wie vorhin schon kurz gehört, die heiligen Engel, mächtige Freunde und Helfer. Der Monat September ist ja seit alter Zeit besonders den heiligen Engeln geweiht, so dass der heutige Septembertag gut geeignet ist, uns diesen von Gott geschaffenen, aber oft nicht so sehr beachteten Geschöpfen, Freunden und Helfern zuzuwenden. Damit Sie dem Inhalt besser folgen können, ist dieser Vortrag in 5 Punkte unterteilt, die folgendermaßen lauten. Erstens, die Existenz der Engel, eine Glaubenswahrheit, das ist ein ausführlicherer Punkt, und dann 4 kürzere, die Natur der Engel, dann drittens Christus und die Engel, viertens die Engel im Leben der Kirche und fünftens einige wenige praktische Folgerungen. Zunächst also erstens die Existenz der Engel, eine Glaubenswahrheit. Bekanntlich wurde die Existenz der Engel schon von den Sadduzäern zur Zeit Jesu geleugnet. In der Apostelgeschichte, 23. Kapitel, 8. Vers, heißt es zum Beispiel, die Sadduzäer behaupten, es gebe weder eine Auferstehung noch Engel noch Geistwesen, während die Pharisäer beides bekennen. Mit dem neuzeitlichen Rationalismus wurde die Leugnung reiner Geistwesen ab dem frühen 17. Jahrhundert wieder mehr und mehr verbreitet. Zunächst vor allem in der protestantischen Theologie, wo sie zum Beispiel als, Zitat, Sonderlehre des Papismus, Zitat Ende, bezeichnet wurde. Als Argumente gegen die Existenz der Engel und gegen ihre Zugehörigkeit zum Glaubensgut wurden vor allem folgende Einwände erhoben. A. Die Erkenntnisse der Religionsgeschichte zeigten, dass der Glaube an Geister und Engelwesen nicht auf den biblischen Raum beschränkt ist, sondern auch schon über das Alte Testament zeitlich und räumlich hinausreicht. So findet man tatsächlich etwa in altägyptischen Vorstellungen, in religiösen Texten aus Babylonien und Assyrien, in der Religion der alten Perser und von dort kommend im Götterhimmel der Griechen und Römer gewisse Ähnlichkeiten zu dem, was in der Heiligen Schrift über Engel gesagt ist. Daraus zog man dann den Schluss, die Vorstellung von Engeln sei außer biblischen Ursprungs und dem reinen biblischen Gottesglauben eigentlich fremd. Aber wir können eine ganze Reihe von Argumenten gegen diese Meinung darlegen. Kurz zusammengefasst folgendes. Erstens, Ähnlichkeiten in den Gedanken verschiedener Völker müssen nicht unbedingt durch Abhängigkeiten erklärt werden. Dafür kann es auch andere Gründe geben. Denn nicht alles, was einander ähnlich ist, steht deswegen auch in einem Abhängigkeitsverhältnis. Wenn die Krater im Mond einem menschlichen Gesicht ähneln, dann heißt das noch lange nicht, dass sie auch von einem menschlichen Gesicht abstammen. Auf unser Thema übertragen, zum Beispiel könnten ähnliche Vorstellungen über die Existenz der Engel in Ägypten, Babylonien, Assyrien, Persien, Griechenland und Israel auch daher kommen, dass es tatsächlich Engel gibt und in all diesen Gegenden jeweils bestimmte Erfahrungen mit ihnen gemacht worden sind. Oder Menschen haben möglicherweise in Ägypten, Persien und anderswo ihre Grenzen angesichts von natürlichen Kräften, wie zum Beispiel der Macht von Feuer, Wasser, Erdbeben, Gewitter und so weiter, personifiziert und haben sie als sichtbare Äußerungen geistiger Mächte gedeutet, weil sie die Naturkräfte und Gesetze, die wir heute kennen, nicht kannten und so für das Auftreten dieser Phänomene eine Erklärung hatten, während das Volk Israel durch die Offenbarung Gottes gelernt hat, dass diese Kräfte der Natur keine eigenständigen Personen sind, dass Gott aber außer der sichtbaren Schöpfung und seiner Krone dem Menschen durchaus rein geistige Wesen geschaffen hat, deren er sich in bestimmten Situationen als Boten bedient. Ein zweites Gegenargument gegen die vorgetragene Leugnung von Engeln: verschiedene Ursachen können durchaus ähnliche Wirkungen haben. Ein Stein kann zerbrechen, weil es sehr kalt ist. Wasser hat sich in den Zwischenräumen des Steines gesammelt und dehnt sich aus, wenn es gefriert. Ein Stein kann aber auch zerbrechen, also die ähnliche Wirkung zeigen, weil es sehr heiß ist. Die Hitze eines Feuers ist so groß, dass sie den Stein zum Platzen bringt. Auf unser Thema übertragen: menschliche Fantasie und die Offenbarung Gottes sind sehr unterschiedliche Ursachen, können aber unter Umständen zu Vorstellungen führen, die gewisse Ähnlichkeiten haben. Ein drittes Argument. In der Heilsgeschichte beobachten wir oft die Neigung des Teufels, Gott nachzuäffen. Es ist denkbar, dass er die Wahrheit über die Existenz und die Natur der Engel durch bestimmte Phänomene, die er Menschen vorgespielt hat, verdrehte. Tatsache ist aber vor allem, die Unterschiede zwischen den Vorstellungen in Ägypten, Persien und so weiter zu den Aussagen in der Heiligen Schrift über die Engel sind so groß, dass alles gegen eine direkte Übernahme dieser Aussagen aus außerbiblischen Vorstellungen spricht. Kurz gesagt, in den genannten Völkern ist sehr viel von Dämonen und bösen Geistern die Rede, kaum aber von Guten. Möglicherweise sind die Erfahrungen und Offenbarungen, die Gott seinem Volk geschenkt hat, in der weiteren Verarbeitung dieser Ereignisse unbewusst mitgeformt worden durch Einflüsse von außen. Dann ist es Aufgabe der Theologie und des Lehramtes der Kirche, mit Hilfe des Heiligen Geistes darauf zu schauen und darüber zu wachen, dass die Offenbarung Gottes nicht verfälscht wird. Ein weiteres Gegenargument gegen die Existenz der Engel ergab sich B. aus der Philosophie der Aufklärung. In diesem Denken gibt es keinen Platz für solche Geister. Gott selbst wird hier nur noch als ein Schöpfer allein am Anfang verstanden, der sich nach dem Akt der Schöpfung zurückzieht und die Schöpfung dann sich selbst überlässt. Nach dem philosophischen Grundsatz Non sunt multiplicanda entia sine necessitate, das heißt, ohne denkerische Notwendigkeit sind die Wesen, deren Existenz man annimmt, nicht zu vermehren, lehnten dann Philosophen, auch Theologen und Intellektuelle und schließlich mehr und mehr von diesen geistigen Strömungen beeinflusste Gruppen von Menschen die Annahme der Existenz von Engeln ab, weil sie denkerisch nicht notwendig seien, um die sichtbaren Phänomene zu erklären, darum gebe es sie auch nicht. Gott als erster Ursprung von allem dagegen wurde damals weitgehend als denkerische Notwendigkeit betrachtet und darum seine Existenz auch allgemein angenommen. Auf diesen Einwand können wir antworten: Die natürliche Vernunft kann das Dasein der Engel nicht zwingend beweisen, da ihre Erschaffung eine freie Tat Gottes ist. Aus der Stufenfolge der Vollkommenheiten der Geschöpfe lässt sich jedoch die Existenz von rein geistig geschaffenen Wesen mit hoher Wahrscheinlichkeit vermuten. Die feste Basis für den sicheren Glauben der Kirche an ihre Existenz ist die Offenbarung Gottes. Er hat uns in der Geschichte Israels und im Neuen Testament unmissverständlich mitgeteilt, dass es die heiligen Engel gibt.
Spiritualität bei Radio Horeb. Die heiligen Engel, mächtige Freunde und Helfer lautet unser Thema heute. Mein Name ist Regina Frei und ich begleite Sie durch diese Sendung. Unser Referent heute ist Regens Dr. Markus Hofmann vom Priesterseminar in Köln. Im ersten Teil seines Vortrags hat er uns bereits geschildert, was es für Gründe gegen die Existenz von Engeln gibt. Und wir sind nun gespannt, was es für Gründe für die Existenz von Engeln gibt.
Liebe Hörerinnen und Hörer, bis vor etwa 30 Jahren gab es eine sehr große Skepsis gegenüber der Existenz von Engeln bis tief hinein in das kirchliche Bewusstsein. Das hat sich scheinbar in den letzten Jahrzehnten gewandelt. Es gibt geradezu eine Modeströmung hin zum Thema Engel. Es gibt inzwischen zahllose Bücher über Engel. Sie können Engelfiguren in allen möglichen Variationen bekommen und vieles mehr. Im Internet finden Sie mehr als 107 Millionen Einträge zum Thema Engel. Zum Vergleich findet sich unter dem Stichwort Christus finden sich nur gut 4,8 Millionen Einträge und unter dem Suchbegriff Jungfrau Maria, um Maria von allen anderen Namenseinträgen zu unterscheiden, in Anführungszeichen nur 800.000, also 0,8 Millionen Einträge. Allerdings wird der Begriff Engel sehr häufig nicht so verstanden, wie ihn die Heilige Schrift und der kirchliche Glaube verstehen. Es geht sehr oft nicht um die von Gott geschaffenen Geistwesen, sondern um Platzhalter für Gefühle, Stimmungen oder um die Entlehnung des Begriffs Verwerbezwecke, wie beim sogenannten gelben Engel des ADAC, also den Pannenhelfern, die in gelber Montur unterwegs sind, oder dem sogenannten blauen Engel als Erkennungszeichen für umweltfreundliche Produkte. In der Glaubensverkündigung, im Leben der Gläubigen, in der Liturgie und der Theologie spielen die heiligen Engel heute weithin eine unwesentliche Rolle am Rande. Demgegenüber sagt der Katechismus der katholischen Kirche, Nummer 328, Zitat, dass es geistige, körperlose Wesen gibt, die von der Heiligen Schrift für gewöhnlich Engel genannt werden, ist eine Glaubenswahrheit. Das bezeugt die Schrift ebenso klar wie die Einmütigkeit der Überlieferung. Ende des Zitats. Die Heilige Schrift und die Tradition der Kirche sind in diesem Punkt ganz klar und eindeutig. Die Heilige Schrift bezeugt schon in den ältesten Büchern das Dasein von Engeln, die Gott verherrlichen und als Diener und Boten Gottes Aufträge an die Menschen überbringen. Zum Beispiel im ersten Buch der Bibel, im Buch Genesis, Kapitel 3, Vers 24, stellt Gott östlich des Gartens von Eden die Cherubim auf, damit sie den Weg zum Baum des Lebens bewachen. In Genesis 16, 7 spricht der Engel des Herrn mit Hagar, der Magd Abrahams, und offenbart ihr den Willen Gottes, nicht fortzulaufen, sondern zu ihrer Herrin Sarai zurückzukehren. Genesis 19 führen die Engel Lot aus Sodom heraus. Schauen wir auch ins Neue Testament. Die Erschaffung der Engel bezeugt zum Beispiel der Kolosserbrief im ersten Kapitel, wo es Vers 16 heißt, in ihm, in Christus, ist alles erschaffen worden, was im Himmel und auf Erden ist, das Sichtbare und das Unsichtbare, seines Throne oder Herrschaften, Hoheiten oder Mächte. Im Neuen Testament finden wir die heiligen Engel an sehr vielen Stellen und bei allen ganz entscheidenden Ereignissen der Heilsgeschichte. Zum Beispiel bei der Verkündigung an Maria, wo es der Erzengel Gabriel ist, der die Pläne Gottes der Jungfrau in Nazareth mitteilt und ihr Ja-Wort entgegennimmt. Der heilige Josef erhält von einem Engel im Traum die Erklärung für die wunderbare Empfängnis des Kindes, das Maria unter ihrem Herzen trägt. Und der Engel ist es auch, der Josef auffordert, Maria, die in unfassbarer Weise von Gott Begnadete, zur Frau zu nehmen und sich um sie und das Kind zu kümmern. Bei der Geburt Jesu verkünden die Engel auf den Feldern von Bethlehem die Geburt Gottes des Retters. Wir finden sie also bei der Menschwerdung und bei der Geburt Christi an ganz prominenter Stelle. Im weiteren Fortgang der Kindheitsgeschichte erhält der heilige Josef mehrfach Weisungen der heiligen Engel, die ihm helfen, seine Aufgaben als Hüter und Beschützer der heiligen Familie wahrzunehmen. Die Flucht von Bethlehem nach Ägypten und die Rückkehr aus dem Exil sowie die Ansiedlung in Nazareth erfolgen jeweils auf Hinweis eines Engels. Dann am Anfang des öffentlichen Lebens Jesu, nach der Versuchung in der Wüste, heißt es, und es kamen Engel und dienten ihm. Jesus spricht oft von ihnen, etwa wenn er davor warnt, den Kleinen Ärgernis zu geben, mit der Begründung, denn ihre Engel im Himmel schauen Gottes Angesicht. Aber auch in der Passion Jesu begegnen wir wiederum den Engeln. Im Garten Gethsemane kommt ein Engel Gottes und stärkt Jesus. Anschließend ruft er seinen Gegnern in Erinnerung, dass er den Vater um Legionen von Engeln zu seiner Verteidigung hätte bitten können. Wenn mein Reich von dieser Welt wäre, hätte mein Vater mir 10 Legionen von Engeln gesandt. Wir finden die Engel wiederum beim leeren Grab und bei der Schilderung der Himmelfahrt Jesu. Auch bei der Ausbreitung der Kirche, die in der Apostelgeschichte dargestellt ist, tauchen immer wieder Engel an entscheidenden Stellen auf. Im 5. Kapitel der Apostelgeschichte werden die Apostel durch einen Engel aus dem Gefängnis befreit. Ausführlich wird dann eine andere, spätere Gefängnisbefreiung des Apostels Petrus durch einen Engel im 12. Kapitel geschildert. Zuvor war der Römer Cornelius durch einen Engel aufgefordert worden, den Apostel Petrus holen zu lassen, damit er und seine Familie getauft würden. Das ist die erste ausdrückliche und beispielhafte christliche Taufe von Nichtjuden, also Heiden. Ein ganz zentrales Ereignis im Leben der Kirche. Im Hebräerbrief wird die Stellung Christi über den Engeln geklärt und betont. Das heißt aber zugleich, die Existenz der Engel wird selbstverständlich vorausgesetzt. In der Offenbarung des Johannes, in der Apokalypse, werden unzählige Engel bei der Schilderung der himmlischen Liturgie, beim Kampf zwischen Michael und seinen Engeln gegen den Satan und seine bösen Engel genannt. Dieses ganze letzte Buch der Heiligen Schrift ist ohne die Beteiligung der heiligen Engel gar nicht vorstellbar. Ebenso finden wir die heiligen Engel in der Überlieferung der Kirche bezeugt. So widerlegt zum Beispiel Justin, ein Märtyrer, der um das Jahr 165 nach Christus gestorben ist, den Vorwurf heidnischer Römer, die Christen seien ja Atheisten, weil sie die Verehrung der römischen Gottheiten ablehnen, indem Justin, der christliche Verteidiger, auf den Glauben an das Dasein der Engel verweist. Die erste Monographie über die heiligen Engel, das heißt das erste christliche Buch, dessen Hauptthema die Engel sind, ist das Werk des Pseudo-Dionysius Areopagita um 500 nach Christus. Er schreibt über die himmlische Hierarchie, De Coelesti Hierarchia. Von den Kirchenvätern seien stellvertretend nur Augustinus und Gregor der Große genannt, die sich jeweils ausführlich mit den heiligen Engeln beschäftigt haben und selbstverständlich ihre Existenz als sicheren und festen Bestandteil des christlichen Glaubens bezeugen.
Mit den Engeln will ich vor dir singen und spielen. Heute bei der Spiritualität auf Radio Horeb sprechen wir über die heiligen Engel als mächtige Freunde und Helfer. Unser Referent ist Regens Dr. Markus Hofmann aus dem Priesterseminar in Köln. In seinem zweiten Teil des Vortrags hat er uns berichtet, wo die Engel überall in der Heiligen Schrift vorkommen, und wir fahren nun fort im weiteren Teil des Vortrags.
Liebe Hörerinnen und Hörer, in der Liturgie der Kirche kommen die heiligen Engel bis heute täglich vor. Die Präfation, das ist der Gesang des Priesters vor der heiligen Wandlung, sie war von Anfang an Teil der heiligen Messe, denn sie wurde aus der jüdischen Liturgie übernommen und christlich überformt. Am Ende der Präfation werden jeweils ausdrücklich die heiligen Engel genannt. Das darauf folgende dreimal heilig, das Sanctus, ist ebenfalls jüdischen Ursprungs. Wir kennen die Vision des Propheten Jesaja im Alten Testament, wo dieser Gesang der Engel erstmals genannt ist. Und diese Vision ist fester Bestandteil des jüdischen Synagogengottesdienstes am Sabbatmorgen. In der Offenbarung des Johannes rufen die vier Lebewesen vor dem Thron Gottes bei Tag und Nacht: Heilig, heilig, heilig ist der Herr, der Gott, der Herrscher über die ganze Schöpfung. Hier wird gezeigt, dass die himmlische Liturgie Vorbild für die irdische ist. Schon im ersten Clemensbrief wird das Sanctus erwähnt. Dieser Brief aus dem ersten Jahrhundert trägt den Namen des dritten Nachfolgers des heiligen Petrus, Papst Clemens, der im ersten Hochgebet, dem römischen Kanon, nach seinen beiden Vorgängern Linus und Cletus immer genannt wird. Das dreimal heilig ist zuerst im Osten und seit der ersten Hälfte des vierten Jahrhunderts auch im Westen als Teil der Liturgie sicher bezeugt. Spätestens im 5. Jahrhundert ist es im ganzen Westen durchgängig fester Bestandteil der Heiligen Messe. Im ersten Hochgebet, dessen Kern schon im 4. Jahrhundert etwa durch den heiligen Ambrosius bezeugt ist, heißt es: Dein heiliger Engel trage diese Opfergabe auf deinen himmlischen Altar vor deine göttliche Majestät. In manchen Versionen wird zum Beispiel auch der Plural, die Mehrzahl genannt: Deine heiligen Engel tragen diese Opfergabe auf deinen himmlischen Altar. Im Osten des Mittelmeerraumes ist die Verehrung des heiligen Erzengels Michael im 4. Jahrhundert und seit dem 5. auch im Westen nachweisbar. Hier, vor allem aufgrund der Erscheinung des heiligen Erzengels Michael am 8. Mai 492 auf den Höhen des Gargano-Gebirges im Süden Italiens. Bis 1960 wurde das liturgische Fest des heiligen Erzengels darum am 8. Mai gefeiert. Nach dem Buch Daniel ist Michael Beschützer des Volkes Israel. Die Kirche von Rom übernahm ihn dann als Schutzpatron und später auch das Heilige Römische Reich Deutscher Nation. Das Hauptfest des heiligen Erzengels ist der 29. September. An diesem Tag wurde die Michaelskirche in Rom geweiht. Ursprünglich war damit bereits ein Fest zu Ehren aller heiligen Engel verbunden. Im Jahre 1886 wurde von Papst Leo dem 13. das sogenannte Michaelsgebet Teil der vorgeschriebenen Gebete nach der sogenannten stillen heiligen Messe. Im Jahr 1921 findet sich im römischen Kalendarium am 24. März das Fest des heiligen Erzengels Gabriel, also ein Tag vor dem 25. März, dem Hochfest der Verkündigung des Herrn. Und am 24. Oktober das Gedächtnis des heiligen Erzengels Raphael für die ganze Kirche. Als 1969 die kirchlichen Feste neu geordnet wurden, wurde der 29. September der Festtag für alle drei Erzengel. Wenige Tage später, am 2. Oktober, feiert die Kirche das Schutzengelfest. Die ersten Spuren dieses Festes finden sich im 16. Jahrhundert in Frankreich und Spanien. Der heilige Papst Pius X. legte es auf den 2. Oktober, wo es auch im erneuerten Festkalender als gebotener Gedenktag, der also liturgisch von allen zu halten ist, beibehalten wurde. Aus der Heiligen Schrift geht weiter hervor, dass die Zahl der Engel sehr groß ist. Jesus spricht ja, wir hörten es vorhin, von Legionen. Eine römische Legion umfasste zu seiner Zeit etwa 5000 Soldaten. Im Hebräerbrief ist wörtlich von Myriaden, das heißt Abertausenden von Engeln, die Rede. Und im Buch Daniel und in der Offenbarung des Johannes wird ebenfalls von Tausenden und Abertausenden gesprochen. Wir kennen nur von wenigen Engeln ihre Namen aus der Offenbarung Gottes: Michael, Gabriel und Raphael. von den gefallenen Engeln ist der Name ihres Anführers als Luzifer, das heißt Lichtträger, bekannt. Und dieser Name weist auf seine ursprüngliche Aufgabe hin, die er als von Gott gut erschaffener Diener des Schöpfers einmal hatte. Einige seiner Anhänger, die man allgemein als Dämonen oder einfach als böse Geister bezeichnet, geben gegenüber Jesus ihren Namen als Legion an, um offenbar die große Zahl anzudeuten. Anderen Namen hat die Kirche nie offiziell gebilligt und ist gegen ihre Verbreitung oder Verwendung im Kult immer eingeschritten. Das vierte Laterankonzil erklärte im Jahr 1215 als verbindliche Glaubenslehre der Kirche, Zitat: Wir glauben fest, dass Gott in seiner allmächtigen Kraft aus nichts zugleich beide Schöpfungen schuf, die geistige und die körperliche, nämlich die der Engel und die der Welt. Und danach die menschliche, die gewissermaßen zugleich aus Geist und Körper besteht. Der Teufel und die anderen Dämonen wurden zwar von Gott ihrer Natur nach gut erschaffen, sie wurden aber durch sich selbst böse. Der Mensch aber sündigte aufgrund der Eingebung des Teufels. Soweit dieses Zitat des vierten Laterankonzils. Diese Lehre hat das erste Vatikanische Konzil 1870 in seiner dogmatischen Konstitution Dei Filius noch einmal bestätigt. Kommen wir nun zweitens zur Natur der Engel. Der Katechismus der katholischen Kirche Nummer 329 zitiert den heiligen Augustinus, der sagt: Engel bezeichnet das Amt, nicht die Natur. Fragst du nach seiner Natur, so ist er ein Geist. Fragst du nach dem Amt, so ist er ein Engel. Das griechische Wort Angelos bedeutet Bote oder Gesandter. Seinem Wesen nach ist er ein Geist, seinem Handeln nach ein Engel. Soweit der heilige Augustinus. Aus dem vierten Laterankonzil und dem ersten Vatikanischen Konzil ergibt sich: Ihrer Natur nach sind die Engel geistig, im Sinne von rein geistig. Ihre Natur ist frei von aller Stofflichkeit. Sie haben also keinen Körper und dementsprechend auch kein Geschlecht. Darum heißt es auch im Epheserbrief: Wir haben nicht einen Kampf zu bestehen gegen Fleisch und Blut, sondern gegen die Hoheiten, gegen die Mächte, gegen die Geister der Bosheit in der Himmelswelt. Ihrem ganzen Sein nach sind die Engel, die guten Engel, Diener und Boten Gottes. Sie schauen beständig das Antlitz Gottes, sind Vollstrecker seiner Befehle und seinen Worten gehorsam. Der Katechismus der katholischen Kirche sagt dann in Nummer 330: Als rein geistige Geschöpfe haben die Engel Verstand und Willen. Sie sind personale und unsterbliche Wesen. Sie überragen alle sichtbaren Geschöpfe an Vollkommenheit, natürlich außer Jesus und Maria. Weiter können wir festhalten: Das Erkennen und Wollen der Engel ist wegen der reinen Geistigkeit ihrer Natur vollkommener als das der Menschen. Wegen der Endlichkeit, der Begrenztheit ihrer geschaffenen Natur aber wesentlich unvollkommener als das unendliche Erkennen Gottes. Die Engel wissen also nicht die Geheimnisse Gottes, besitzen nicht die Herzenskenntnis und haben kein sicheres Vorauswissen der freien Handlungen der Zukunft. Auch die Stunde des Gerichts des jüngsten Tages ist ihnen unbekannt. Und ihr Wille ist grundsätzlich veränderlich. Da die Engel ihrer Natur nach über die anderen Geschöpfe außer Jesus und Maria erhaben sind, so besitzen sie auch eine höhere Machtvollkommenheit als die übrigen Geschöpfe. Nach dem 2. Petrusbrief 2,11 sind die Engel an Stärke und Macht den Menschen überlegen. Sie besitzen aber nicht die allein Gott zukommende Schöpfermacht und die Wundermacht im strengen Sinne. Drittens, Christus und die Engel. Im Katechismus der katholischen Kirche 331 lesen wir, Christus ist das Zentrum der Engelwelt. Es sind seine Engel. So heißt es in Matthäus 25, wenn der Menschensohn in seiner Herrlichkeit wiederkommt und alle Engel mit ihm. Sie sind sein, weil sie durch ihn und auf ihn hin geschaffen sind. Sie sind erst recht deshalb sein, weil er sie zu Boten seines Heilsplans gemacht hat. Und im nächsten Punkt des Katechismus heißt es, sie sind da seit der Welterschaffung und im Laufe der ganzen Heilsgeschichte. Sie dienen dem göttlichen Plan. Schauen wir viertens auf die Engel im Leben der Kirche. Wir haben vorhin schon aus der Zeit der Urkirche gehört, wie die Engel den Aposteln, besonders dem heiligen Petrus, bei ihren Aufgaben geholfen haben. Und im Katechismus der katholischen Kirche 336 heißt es, von seinem Beginn bis zum Tod umgeben Engel mit ihrer Hut und Fürbitte das Leben des Menschen. Einem jeden Gläubigen steht ein Engel als Beschützer und Hirte zur Seite, um ihn zum Leben zu führen. Schon auf dieser Erde hat das christliche Leben im Glauben an der glückseligen Gemeinschaft der in Gott vereinten Engel und Menschen teil. Wir können also als Ergebnis festhalten, bis zur Wiederkunft Christi kommt die geheimnisvolle, mächtige Hilfe der Engel dem ganzen Leben der Kirche zugute. Und in der Liturgie vereint sich die Kirche bewusst und ausdrücklich mit den Engeln, um den dreimal heiligen Gott anzubeten. Sie bittet um deren Beistand. Denken wir etwa an den bekannten Gesang aus der Beerdigungsliturgie, der beginnt: Zum Paradies mögen Engel dich geleiten. Und die Kirche feiert das Gedächtnis bestimmter Engel, der drei Erzengel und der heiligen Schutzengel. So kommen wir abschließend fünftens zu einigen praktischen Folgerungen. Es ist sehr sinnvoll und wichtig, dass wir als Christgläubige den Kontakt mit den heiligen Engeln, besonders mit unserem heiligen Schutzengel, pflegen, indem wir etwa täglich zu ihm beten. Das bekannte Gebet Heiliger Schutzengel mein ist nicht nur sinnvoll im Kindermund, sondern für jeden Gläubigen ratsam. Außerdem haben wir Grund, den heiligen Engeln und insbesondere unserem Schutzengel zu danken. Wenn er uns ein ganzes Leben lang begleitet und beschützt, dann ist es auch eine Frage der Gerechtigkeit, sobald wir darum wissen, ihm dafür auch zu danken. Und seine Hilfe ist nicht nur für den sicheren Weg über die Straße gedacht, sondern noch viel mehr um das gute Gelingen unseres Lebens als Kinder Gottes. So dürfen und können wir ihn sehr sinnvoll bitten, dass er uns beisteht, die heilige Messe gut mitzufeiern und überhaupt gut, andächtig und angemessen zu beten. Wir können vor schwierigen Gesprächen oder sonstigen Herausforderungen, auch vor Prüfungen oder im Rahmen von Versuchungen, ihn bitten, dass er uns beisteht und hilft. Ein zweiter praktischer Punkt: Die Kirche kennt das Gebet des Engel des Herrn, des Angelus, besonders mittags um 12 Uhr, wenn viele Glocken läuten. Dieses Gebet ist im 16. Jahrhundert auch besonders von den Päpsten empfohlen worden, um die Verwirrung im Glauben durch das Gebet zu bekämpfen und der Ausbreitung des wahren Glaubens zu helfen. Heute haben wir sicherlich kaum weniger herausforderndere Zeiten als im 16. Jahrhundert. dann der heilige Erzengel Michael, der lange Zeit hindurch am Ende der heiligen Messe oft angerufen wurde. Dieses Gebet ist nicht mehr vorgeschrieben und notwendig, aber natürlich ist es weiterhin erlaubt und durchaus höchst sinnvoll, auch dieses Gebet wieder regelmäßig zu beten. In Fatima hat der Engel den drei Kindern ein Gebet gelehrt, das sie dann gelernt haben, das dort oft wiederholt wird und das sehr gut geeignet ist, bei eucharistischen Anbetungen Verwendung zu finden. Und schließlich ein letzter Gedanke: Wenn wir das ewige Ziel unseres Lebens einmal erreicht haben, wenn wir im Himmel, im himmlischen Jerusalem, im ewigen Vaterhaus angekommen sind, dann wird es eine große Freude sein, für unseren Schutzengel und für alle Engel, die uns in diesem Leben geholfen haben, dass wir es dann geschafft haben. Und zugleich wird es für uns eine große Freude sein, dann die heiligen Engel auch sehen zu können und zu erkennen, wie sehr sie uns in diesem Leben geholfen haben. Ich glaube, dass dieser Ausblick auf die ewige Freude in Gemeinschaft mit den heiligen Engeln eine Perspektive ist, die uns in mancher schweren Lage hier im Leben durchaus helfen kann, den Kopf innerlich zum Himmel zu erheben und sicher zu sein, dass wir nicht alleine zu diesem großen Ziel unterwegs sind.
Ja, herzlichen Dank, Herr Regens Dr. Hoffmann, für diesen Vortrag zum Thema die heiligen Engel, mächtige Freunde und Helfer. Liebe Hörerinnen und Hörer, Sie haben eingeschaltet bei der Spiritualität auf Radio Horeb. Spiritualität bei Radio Horeb. Mein Name ist Regina Frei und ich darf Sie durch diese Sendung begleiten. Wir sprechen heute mit Regens Dr. Markus Hofmann aus Köln über die heiligen Engel als mächtige Freunde und Helfer. Und wir haben noch ein bisschen Zeit für Hörerfragen. Und zwar hat uns als erstes erreicht Herr Netter aus Eichstätt. Grüß Gott.
Ja, grüß Gott. Vielen Dank, Herr Regens, für den schönen Vortrag. Der war sehr interessant. Und jetzt habe ich eine Frage. Und zwar, ich mache das öfters so, dass ich die heiligen Engel, aber auch die Heiligen einlade, mit mir zum Beispiel den Rosenkranz zu beten. Ich lade sie einfach ein. Ist das eigentlich legitim, dass ich das mache, dass die jetzt alle Engel der ganzen, die es überhaupt gibt, dass die jetzt mit mir Rosenkranz beten? Weil ich habe nämlich einmal so eine Geschichte gelesen in so einem Pfarrer Weigel-Büchlein, wenn Ihnen das was sagt, Pfarrer Weigel, dass eine Ehefrau den Schutzengel ihres Mannes eingeladen hat und hat für den gebetet, weil der im Wirtshaus sich immer so betrunken hat. Und das hat richtig funktioniert, dass er irgendwann mal früher heimgekommen ist. Also es scheint zu funktionieren, die Schutzengel einzuladen, mit ihnen zu beten.
Ja, da kann ich Ihnen nur zustimmen. Das ist natürlich sinnvoll und legitim und auf jeden Fall ein guter Gedanke, denn es ist ja die wichtigste Aufgabe der Engel, zunächst einmal Gott zu loben und zu preisen, also ihn auch anzubeten und zu verherrlichen und uns auch beim Gebet zu helfen. Und wenn die Kirche in der Heiligen Messe am Ende der Präfation eben ausdrücklich sagt, wir vereinen uns jetzt mit diesem Lobpreis, mit dem Gebet der Engel und auch dem Gebet der Heiligen, dann dürfen wir diese Vereinigung, diese Gemeinsamkeit natürlich auch außerhalb der Heiligen Messe durchaus anstreben. Und eine solche Einladung halte ich für sehr sinnvoll.
Mhm. Ja, herzlichen Dank, Herr Netter, für den Anruf. Ihnen alles Gute und auf Wiederhören.
Auf Wiederhören.
Die nächste Hörerin in der Leitung ist aus Düsseldorf, Frau Götzen. Grüß Gott, Frau Götzen.
Ja, grüß Gott, Frau Frei. Grüß Gott, Herr Regens. Dr. Hoffmann, hallo.
Grüß Gott, Frau Götzen.
Ja, ich habe zwei Fragen. Die erste Frage, die Engel stehen also dann irgendwie über den Heiligen. Meine Lieblingsheilige ist die heilige Jeanne d'Arc und der Philipp Neri. Die haben mir schon sehr viel geholfen. Aber es ist wohl so, dass die Engel in der Hierarchie, wenn man das so nennen darf, über den Heiligen stehen. Zumal wir ja nur von zwei Heiligen definitiv wissen, dass sie im Himmel sind. Eben Maria und der Schächer zu Rechten des gekreuzigten Heilandes. Das ist die eine Frage. Und die andere Frage ist, können wir unseren Schutzengel oder die Engel manchmal sehen? Also zum Beispiel, Franziskus hat ja bei seinem, ist ja jetzt bald das Fest, bei seiner, bei dem Empfang der Wundmale, die Seraphim gesehen. Und es gibt die Möglichkeit, oder ich meine, ich hätte meinen Schutzengel, ich bin nun klein, nur 1,25 groß, und mein Schutzengel ist auch klein. Und das finde ich so liebevolles Denken von Gott. Darüber habe ich geweint, als ich das erfahren habe. Also kann es sein, dass man das erfährt und auch den Namen seines Schutzengels erfährt.
Puff. Ja, zu Ihren beiden Fragen. Zunächst ist es richtig, dass in der Hierarchie des Himmels die Engel über den Heiligen stehen. Abgesehen jetzt natürlich von Maria, der Königin der Engel, die als Königin des Himmels, das heißt vor allen Dingen des himmlischen Reiches, eben über allen anderen Geschöpfen steht. Im Himmel definitiv sind nicht nur Maria und der Schächer, der gute Schächer zur rechten Jesu, sondern alle Seligen und Heiligen. Das macht es ja gerade aus, wenn wir sagen, sie sind heilig, sie sind selig. Das bedeutet, sie sind definitiv im Himmel und wir brauchen auch nicht mehr für sie zu beten, sondern können ihre Fürbitte anrufen. Außer den von der Kirche offiziell zu Seligen und Heiligen erklärten, gibt es natürlich noch weitere Menschen, die im Himmel sind, die heilig sind, die sich der ewigen Seligkeit erfreuen, die aber nicht offiziell namentlich von der Kirche als solche gefeiert werden. Das nur zur Klärung. Zu der zweiten Frage, ob es möglich ist, den Schutzengel zu sehen. Das ist grundsätzlich möglich als besonderes Gnadengeschenk Gottes. Und der heilige Franziskus, auf ihn haben Sie hingewiesen, hat Engelvisionen gehabt und auch der ein oder andere Heilige. Ich hatte ja auch die Kinder von Fatima genannt, die einen Engel mehrfach gesehen haben. Es gibt auch Heilige, die ihren Schutzengel gesehen haben. So ist das grundsätzlich möglich, aber ganz sicher eine sehr, sehr seltene Ausnahme und ein besonderes Geschenk Gottes an den jeweiligen, der diese Gnade erhält.
Ja, herzlichen Dank, Frau Götzen, und viele Grüße nach Düsseldorf. Auf Wiederhören.
Ja, vielen Dank, Frau Frey.
Wiederhören. Aus dem Saarland hat uns eine letzte Hörerin erreicht, und zwar Frau Jeckel. Grüß Gott, Frau Jeckel.
Grüß Gott. Vielen Dank für Ihren wunderschönen Vortrag. Ich bin ganz begeistert und ich möchte Zeugnis ablegen. Vor 58 Jahren habe ich in der Zeitschrift Die Hoffnung, die kommt von Leutesdorf, heute nicht mehr, habe ich den Artikel über die Engel gelesen. Und seit dieser Zeit, er ist mein Lebensretter, in so vielen Lagen schon gewesen, ich kann es nicht, ich müsste ein Buch schreiben darüber. Und er ist heute immer und überall mein treuer Begleiter. Auch abends, wenn ich schlafe und morgens, ich nehme ihn überall hin mit. Und später habe ich dann erfahren, mein Name ist Franziska, und dass die heilige Franziska von Rom ihren Engel gesehen hat. Das möchte ich einfach nur sagen. Ohne den Schutzengel kann ich nicht sein.
Ja, herzlichen Dank, Frau Jeckel, für dieses Zeugnis und Ihnen noch alles Gute. Auf Wiederhören.
Wiederhören.
Ja, Herr Regens, eine Frage noch zum Schluss, die Sie vielleicht noch ganz kurz beantworten könnten. Sie haben jetzt ganz am Anfang Ihres Vortrags darauf hingewiesen, Engel sind eine Glaubenswahrheit. Was bedeutet denn Glaubenswahrheit? Heißt das, ich muss an die Existenz von Engeln glauben?
Richtig, die Existenz der heiligen Engel als von Gott geschaffene Wesen gehört zu den Inhalten der Offenbarung, von der die Kirche sagt, die sind so klar und eindeutig von Gott mitgeteilt, das müssen wir annehmen und das kann ich nicht sagen, das stelle ich zur Debatte oder das lasse ich mal offen, sondern das ist klar in der Heiligen Schrift und in der Überlieferung der Kirche bezeugt und Teil des Glaubensbekenntnisses, wo wir ja sagen, wir glauben an den Vater, den Allmächtigen, den Schöpfer des Himmels und der Erde. Und mit dem Himmel sind ja nicht Sonne, Mond und Sterne gemeint, sondern das sind ja sichtbare Geschöpfe, die zur Erde gehören, sondern der Himmel, das sind die himmlischen Wesen, insbesondere die heiligen Engel. Das findet man dann auch entsprechend in der Erklärung des Katechismus.
Mhm. Ja, liebe Hörerinnen und Hörer, und gerade der Engelmonat September hat natürlich, bietet auch die Möglichkeit, sich näher mit den Engeln zu beschäftigen. Und ich darf einfach auch darauf hinweisen, auch bei Radio Horeb gab es mehrere Sendungen schon zum Thema Engel und wird es auch noch mehrere geben. Und wenn Sie nun sagen, Sie möchten diese Sendung heute, die Spiritualitätssendung, noch einmal hören oder eine andere Sendung über unsere Engel, dann lade ich Sie herzlich ein, das zu tun. Sie haben die Möglichkeit, entweder auf unserer Internetseite sich einen Podcast herunterzuladen auf www.horeb.org oder Sie können einen CD-Mitschnitt bestellen bei unserem CD-Dienst oder Sie schreiben eine E-Mail an den CD-Dienst an cd-dienst@horeb.org. Liebe Hörerinnen und Hörer, das war Spiritualität bei Radio Horeb. Wir sprachen mit Regens Dr. Markus Hofmann aus Köln über die heiligen Engel als mächtige Freunde und Helfer. Herr Regens, ich sage herzlichen Dank für Ihren Vortrag und auch für das Beantworten der Fragen. Schön, dass Sie sich Zeit genommen haben für uns heute.
Sehr gerne.
Und gegen zum Ende der Sendung möchte ich Sie noch herzlich um Ihren priesterlichen Segen bitten.
Der Herr sei mit euch.
Und mit deinem Geiste.
Auf die Fürsprache der allerseligsten Jungfrau und Gottesmutter Maria, der heiligen Erzengel Michael, Gabriel und Raphael und aller Engel und Heiligen, segne und behüte euch der allmächtige und barmherzige Gott, der Vater und der Sohn und der Heilige Geist.
Amen.
Gelobt sei Jesus Christus.
In Ewigkeit. Amen. Herzlichen Dank nochmal, Herr Regens, und Ihnen alles Gute nach Köln. Auf Wiederhören.
Auf Wiederhören.
Liebe Hörerinnen und Hörer, Ihnen ein herzliches Dank fürs Einschalten, fürs Zuhören und auch allen, die angerufen haben. Herzliches Dankeschön. Es verabschiedet sich von Ihnen Regina Frei. Ich wünsche Ihnen noch viel Freude mit unserem weiteren Programm. Bis bald.